Hallo und herzlich willkommen zum Klimaquickie, dem Podcast der ProMedia, bei dem kurz, knapp und klimafreundlich auf das bestimmte Thema unserer Zeit eingegangen wird, den Klimawandel. Ich bin Demis Ewer und begrüße zur heutigen Ausgabe die Glaziologin Andrea Fischer. Hallo.
Hallo.
Wir gehen anfangs immer auf einen Begriff auf unserer Klimawand ein, die man in unserer Videoversion des Podcasts auf YouTube sieht. Und da gehen wir immer auf den Begriff ein, den der vorherige Gast gehabt hat und aufgeschrieben hat. Und das war Christian Stöcker, der draufgeschrieben hat, Desinformation. Klima und Desinformation, was sagst du da dazu?
Chris Stöcker war ja mit mir am Jamtalferner und wir haben vor Ort angeschaut, wie sich dieser Gletscher verändert, warum das so schnell geht. Und dieser Begriff Desinformation hängt unmittelbar natürlich mit diesem Informationsbegriff an. Wir versuchen uns die Welt zu erschließen mit allen unseren Sinnen. Er als Psychologe weiß auch, dass es sehr schwierig ist, die objektive Wirklichkeit zu erfassen. Wir arbeiten mit unseren Eindrücken von der Welt. Die sind immer nur zum Teil richtig. Zum Teil macht man sich selber was vor, setzt man was in den Kontext und es ist ganz, ganz schwierig und es ist auch unsere Aufgabe als Wissenschaftler, ein vollständiges Bild der Welt zu erzeugen. Das heißt, Halbinformationen sind Desinformationen, dann wenn man nur ganz kleine Ausschnitte anschaut, kommt man oft einmal auf den falschen Dampfer und das Problem ist, dass jeder die Welt so nach seinen Kriterien beurteilt. Schwangere Frauen tendieren dazu, andere schwangere Frauen zu sehen. Oder wenn man halt auf ein gewisses Thema fixiert ist, dann sieht man halt hauptsächlich das. Mit dem kämpfen alle. Deswegen müssen wir eben in diesen Dialog eintreten, damit wir zu dieser vollständigen Information kommen. Weil auch unser Gehirn gar nicht in der Lage ist, Dinge aufzunehmen, mit denen es nichts anfangen kann oder so, arbeiten Gehirne halt. Und das hat politisch dann die Auswirkungen, die er in seinem Buch beschrieben hat, dass eben verschiedene Lobbyistengruppen natürlich auch versuchen, ihr Thema zu forcieren und ihre Sichtweise zu transportieren. Und deswegen liegt es an uns allen irgendwie, dass wir uns möglichst vollständige Informationen beschaffen und unser Gehirn so präparieren, dass wir einen möglichst vollständigen Blick auf die Welt haben, weil nur so können wir gut umgehen mit den Themen, weil das ist so, wie wenn man hinter sich einen Bär stehen hat, den man nicht wahrnimmt, das ist ganz ungünstig, weil irgendwann nimmt man diesen Bär wahr, wenn er schon ziemlich nahe ist. Deswegen ist ganz gut, wenn man diesen Rundumblick selber sich generieren kann und an dem muss man halt gut arbeiten und das versuchen wir, glaube ich, alle, die heute und gestern hier gewesen sind, auf verschiedenen Ebenen. Unsere Aufgabe in der Wissenschaft ist eben, diese möglichst Rundumblick Information zur Verfügung stellen, auf eine Weise, dass die Menschen gut damit arbeiten können.
Du hast es angesprochen, was du mit hier meinst, ist der Alpenklimagipfel, bei dem wir uns befinden, auf der Zugspitze auch, auf knapp 3000 Metern. Du warst ja auf dem Panel Die Zukunft der Alpen, Alpen ohne Zukunft? Fragezeichen. Wie steht es denn um die Zukunft der Alpen?
Gut, also ich finde, die Zukunft ist immer ein Raum voller Möglichkeiten. Es liegt an uns, diese Möglichkeiten zu nutzen und das hängt wieder unmittelbar mit den Dingen zusammen, die wir sehen. Es ist ganz wichtig, dass wir die Möglichkeiten sehen können, abschätzen können, was sind jetzt zukunftsträchtige Pfade, auf die wir uns begeben können und welche Pfade enden in Situationen, wo man in die Sackgasse kommt eigentlich. Deswegen ist für mich ganz zentral dieser Begriff der Entwicklungspfade, der auch in den UN-Zielen zur nachhaltigen Entwicklung beschrieben ist. Dort haben sich viele Menschen den Kopf gemacht, was brauchen wir denn, damit Entwicklung nachhaltig sein kann. Und das ist zum Beispiel auf einem ganz unterschiedlichen Niveau Bildung, damit wir eben diesen Überblick bekommen. Sauberes Wasser, funktionierende Umwelt, da gibt es sehr viele verschiedene Themen, an denen wir arbeiten müssen, damit unsere Entwicklung gut sein kann. Und ich sehe durchaus sehr gute Möglichkeiten, auch für die jüngere Generation, dass wir diesen Lebensraum Alpen für die nächsten Generationen gut erhalten.
Bildung, ganz, ganz wichtig natürlich, wie du es ansprichst, damit man auch die Leute einfach aufklärt über die Auswirkungen, aber auch die Möglichkeiten. Das ist etwas, das in diesem Podcast doch gut zur Geltung gekommen ist, dass doch viele Menschen noch sehr viel Hoffnung haben und nicht alles aufgegeben haben. Jetzt ist es aber bei den Gletschern so, dass die sich ja doch sehr zurückziehen. Bis 2100 könnte die Hälfte der Gletscher auch schmelzen. In den Alpen könnten es sogar noch mehr sein. Wie ist denn das umkehrbar vielleicht?
Das kommt ganz darauf an, wie die zukünftige Emissionssituation aussehen wird. Also das, was wir jetzt emittieren, beeinflusst erst unser Klima in etwa 30 Jahren. Und das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass es einmal in den nächsten Jahrzehnten definitiv wärmer wird. Wir brauchen Anpassungsmaßnahmen an dieses wärmere Klima, weil das auch zum Beispiel verstärkte Starkniederschläge zur Folge haben wird. Aber dann können wir tatsächlich positiv in die Zukunft eingreifen, wenn wir die Emissionen reduzieren und keinen Klimakipppunkt in der Zwischenzeit triggern. Ist sogar möglich, dass wieder eine Abkühlung einsetzt auf Temperaturen wie heute oder sogar noch etwas kühler und sich die Alpengletscher dann auch wieder bilden können. Gletscher sind zwar eine der globalen Klimakipppunkte, deren Abschmelzen, aber es ist durchaus möglich, dass sie sich neu bilden.
Überspitzt gesagt, hast du nicht irgendwie Angst, dass es dein Beruf und Anführungszeichen nicht mehr gibt oder der einfach schwieriger auszuführen sein wird, wenn eben die Gletscher sich zurückziehen und man dann einfach weniger Erkenntnisse auch rausholen kann, sage ich mal?
Der Beruf des Gletscherforschers ist im Prinzip sehr jung und auch die Wissenschaften in ihren Teildisziplinen hat sich erst seit etwa 150 Jahren entwickelt. Ich würde es selbst ganz gut finden, wenn es wieder mehr universelle Wissenschaftler gibt und hier wieder mehr Alpenforscher zum Beispiel tätig sind und die Glaziologie ein Teilbereich der Alpenforschung wieder ist, weil ich glaube, wir brauchen diese Zusammenschau über die Disziplinengrenzen ohnehin. Wenn sich diese Disziplinengrenzen etwas auflösen, und das müssen sie sich im Fall der Glaziologie, weil das Thema Permafrost ein Thema ist, das sehr stark hereinwächst und weil auch dieser Entwicklungszusammenhang, was bedeuten die Gletscher für uns? Was macht es aus, wenn sie hier sind oder nicht hier sind? Diese Schnittstelle mit der Biodiversität eine große Rolle spielt. Und ich persönlich ersetze meine Messstellen, die ich auf den schon bereits abgeschmolzenen Gletscherflächen hatte, durch Messstellen, wo wir jetzt Pflanzen zählen.
Was für eine große Bedeutung hat denn der Gletscher? Und was wäre die Auswirkung vielleicht auch, wenn sie ihn dann oder wenn sie sich weiterhin zurückziehen?
Die bei uns größte Bedeutung der Alpengletscher ist, dass sie sehr gute Anzeige der Klimaänderung sind. Hier sehen wir die Klimaänderung am besten. Ihr Abschmelzen macht uns weniger Kummer, weil deren Auswirkung eigentlich auf den Nahbereich des Gletschers beschränkt ist. Es ändern sich dort die Ökosysteme, es ändert sich das Wasserdargebot, aber nicht auf eine Weise, die den Siedlungsraum jetzt beeinträchtigen würde. Auch Massenbewegungen, die vorkommen gehäuft in den nächsten Jahrzehnten, werden sehr wahrscheinlich den Siedlungsraum nicht erreichen. Das sieht für den ganzen Globus etwas anders aus. Das Abschmelzen der großen Eisflächen in Grönland, in Alaska, in der Antarktis kann die Meeresströmungen signifikant ändern und damit sehr viel stärker in unsere Witterungsabläufe eingreifen, als es das Abschmelzen der Alpengletscher tun kann. Das heißt auch, dass das Wasserdargebot in bestimmten Trockenregionen, das abhängig ist vom Schmelzwasser der Gletscher, schon signifikante Einflüsse auf die Lebenswelt der Menschen dort haben kann.
Es gibt ja jetzt auch in der Entwicklung mehrere neue Methoden, wie man das ein bisschen verhindern kann, sage ich mal. Es gibt den Begriff Snow Farming, also dass man Schnee quasi einlagert, beziehungsweise dass man es auch mit Vlies überdeckt, um einfach diese Sonneneinstrahlung nicht mehr so zu haben. Ist das effektiv und vielleicht auch ausbaubar in Zukunft?
Diese Methoden sind sehr effizient für den Betrieb von Skigebieten. Es geht hier darum, die Ressource Schnee, die ja teils auch energieintensiv ist, wenn sie technisch erzeugt wird, bestmöglich zu nutzen, hier sehr effizient zu sein. Und hier sind Maßnahmen wie das Abdecken sehr gute und zielführende Maßnahmen, weil sie die Schmelze um bis zu 70% verringern können. Allerdings sind diese Methoden natürlich dennoch aufwendig und nicht auf größerer Skala anwendbar. Man braucht dazu Pistengeräte, Maschinen. Es ist ein gewisser Energieeinsatz und ist nicht auf natürlichen Gletschern, unbewirtschafteten Gletschern anwendbar. Bringt uns auch auf dieser großen Skala nichts. Wir können mit dieser Methodik nur die Abschmelzung verzögern, nicht aber verhindern. Der einzige Gletscherschutz ist wirklich über Klimaschutz möglich.
Das heißt, sonstige Methoden sind jetzt, die vielversprechend sind, gibt es jetzt nicht wirklich, sondern wirklich für den Klimaschutz sich einsetzen in allen anderen Bereichen und dann kommt man zu dem positiven Ergebnis?
Genau, weil es ist auch die Problematik, wenn ich in dieses System Gletscher eingreife, endet man damit, dass man einen Eisklotz erhält. Das ist nicht das System Gletscher, das wir uns vorstellen, das mehrere Quadratkilometer groß ist und eigentlich Natur darstellt, eine, die am wenigsten anthropogen überformt ist, weil die Spuren des Menschen am Gletscher ja beim nächsten Schneefall nicht mehr sichtbar sind. Und deshalb ist das Abdecken der künstlichen Erhalt der Gletscher wirklich nur Maßnahmen, die in ohnehin durch Menschen überprägten Gebieten sinnvoll sind.
Wir haben jetzt immer am Ende der Episode noch ein Word Wrap, also kurze Fragen, kurze Antworten. Schnee oder Eis?
Eis.
Beeindruckendster Gletscher?
Jamtalferner.
Eine positive Sache vielleicht an der Gletscherschmelze?
Artefakte, die man findet, die uns helfen, auch das Leben des prähistorischen Menschen in den Alpen besser zu verstehen.
Da war ja auch das Thema mit Permafrost vorhin, kommt ja wahrscheinlich auch dann zum Zug. Eine persönlich wichtige Erkenntnis aus der Gletscherforschung?
Gletscher kommen und gehen.
Und welche Schulnote würdest du der österreichischen Klimapolitik geben?
Politik ist sehr schwierig zu benoten und ich glaube, das Semester ist noch nicht vorbei. Ich würde sagen, es ist Zeit der Klimapolitik vielleicht eine Nachprüfung im österreichischen System anzudrohen. Das heißt, man schickt einen sogenannten blauen Brief, sie könnten einen nicht genügend bekommen und erwartet von dem Empfänger dieses Briefes, sich in nächster Zeit besonders gut anzustrengen.
Sehr, sehr schön formuliert. Kurz, knapp, klimafreundlich, das war der Klimaquickie Nummer 9 bereits. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Ausgabe auf allen möglichen Plattformen wie Spotify, Apple, Google Podcasts, Deezer und so weiter und eben unsere YouTube-Video-Version auf dem YouTube-Channel der ProMedia. Gerne auch auf den Social-Media-Channels folgen, promedia.kommunikation, um auch da nichts mehr zu verpassen, keine Infos und keine Episoden natürlich. Liebe Andrea, vielen Dank für deine Zeit.
Danke auch.
Wir haben jetzt hier noch eine Aufgabe für dich. Und zwar darfst auch du einen Begriff raufschreiben oder etwas raufmalen, je nachdem, was du willst. Und genau, was das ist, das erfahren dann die Zuhörerinnen und Zuhörer in der nächsten Ausgabe. Bis dahin und bleibt nachhaltig.